Ja, das kann doch gar nicht wahr sein. Dieser Satz, der passt zu so vielen Szenen in der Passionsgeschichte. Für den Petrus, da haben wir es am Montag gehört, alle Pläne, alles Vorhaben hat Jesus quasi vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das war wahrscheinlich auch der Gedanke des Judas, ob er böse Absicht hatte beim Verrat oder ob er nicht vielmehr Jesus in eine Situation bringen wollte, wo Jesus endlich ernst macht und mit dem Schwert zuschlägt und zeigt, wer das Sagen hat. Und wie tragisch, dass die Geschichte anders endet, als Judas sie sich vielleicht vorgestellt hat. Das kann doch gar nicht wahr sein. So sitzen sie am Abendmahlstisch. Eigentlich weiß jeder, was jetzt passiert. Großes Befreiungsfest. Pesach, Passa. Dieses Wort hat schon einen Klang. Vorübergehen. Der Würgeengel ging damals bei den Vätern und Müttern des Glaubens vorüber. Geschützt, bewahrt, am Leben geblieben. Mehr noch, nicht nur hindurchgerettet, sondern in die Freiheit geführt. Passa, das große Freiheitsfest. Und so sitzen sie beieinander. Jeder kennt die Liturgie, so wie wir wissen, wie ein Weihnachtsfest zu feiern ist. So wie wir die Ostertraditionen verinnerlicht haben. So sitzen die damals beieinander. Jesus, die Zwölf. Alles einstudiert. Auch, dass der Älteste, der Faustvater, die Antwort gibt, wenn der Jüngste das Kind fragt, warum ist diese Pessachnacht, diese Passanacht anders als alle anderen Nächte? Und dann antwortet der Vater, Gott, unser Gott hat uns damals aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit geführt. So weit, so klar. Und dann kann das doch nicht wahr sein. Das Lamm ist nicht beim Essen auf dem Tisch angerichtet, sondern steht leibhaftig vor ihnen. Ich bin Brot. Ich bin Weinstock. Ja, das haben sie gehört, die Jünger in der Verkündigung von Jesus. Ob sie es in der Tiefe durchdrungen haben? Und jetzt vollzieht sich das und verdichtet sich das, was Jesus dreimal in der Leidensankündigung den Jüngern schon mit auf den Weg gegeben hat. Noch rätselhaft. Nein, das kann doch gar nicht wahr sein. Das muss doch anders gehen. Der Souverän muss doch auftreten. Der Messias, der soll doch hineinsteigen in die Weltrettung und in die Israel-Vollendung. Gedankensprung. Ich meine, es war der Vater, Kirchenvater Athanasius, der das Abendmahl einmal mit einem ganz kurzen Wort, zwei Worten eigentlich im Griechischen formuliert hat. Abendmahl, das ist Medizin für die Ewigkeit. Oder genauer gesagt, Medizin für die Unsterblichkeit. Athanasius war Theologe, kein Mediziner. Aber so viel verstand er offensichtlich in der Kombination. Abendmahl ist Arzneimedizin für die Unsterblichkeit. Arznei und Medizin, wir können es eigentlich in unseren Tagen fast schon gar nicht mehr hören. Und doch wird auf dem Grund und auf der Basis der Impfdiskussionen und der Probleme und der Herausforderungen und wird etwas deutlich, wie anders das Abendmahl ist. Bei Jesus gibt es keine Impfreihenfolge, keine Wartenschlangen. Bei ihm gibt es auch keine Zuordnung, wer braucht schneller und wer muss länger warten. Bei ihm gibt es auch keine offene Frage, wirkt der Impfstoff wirklich? Und wenn wir ans Abendmahl denken, dann kann es nie um Nebenwirkungen schwieriger Art gehen, sondern immer nur um 100% Heilung, Gesundung, nicht nur auf Zeit, sondern zur Unsterblichkeit. Ehrlich gesagt, ich beneide die Jünger an diesem Abend nicht, denn wir haben den großen Vorteil, wir können die Geschichte von hinten her lesen, vom Kreuz, vom Ostermorgen, von der ersten Gemeinde in Jerusalem, die sich Tag für Tag gesammelt hat in den Häusern, um das Brot zu brechen und. Für die damals war es unwirklich. Aber was sich durch diese Szene des Abendmahls und durch die ganze Passion durchzieht, ein ganz tröstlicher Gedanke. Auch wo vieles äußerlich nicht wahr sein kann, Gott bleibt souverän. Wie tröstlich, wie seelsorgerlich, auch hereingenommen in unsere Situationen, wie immer sie sein mögen, mit allen Fragen und Sorgen oder Besorgungen, Gott bleibt souverän. Das hören wir, wenn wir den Abschnitt für heute Abend ein bisschen entfalten, Matthäus 26. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Jesus sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Jesus antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und dankte und brach's, gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wir hatten die erste Etappe schon. Das Abendmahl gründet im Passahmahl. In der großen Befreiungsgeschichte und was die Jünger erst nach und nach buchstabieren müssen, das steht uns viel schärfer vor Augen. Die große Freiheit. Nein, sie lockt nicht. Die große Freiheit, sie wird geschenkt. Auszug ist angesagt. Auszug aus alten Verhältnissen hinein in himmlische Beziehungen. Und das alles, das spielt sich so schlicht, so nüchtern ab. Und doch, Gott ist souverän. Das merken die Jünger, als es um den Esel beim Einzug geht. Geht, ihr findet alles vorbereitet, sogar das Eselsjungen angebunden. Nehmt's. Und wenn ihr gefragt werdet, der Herr bedarf seiner. Hier quasi eine Wiederholung. Geht in die Stadt und bereitet vor und sagt dem Hausbesitzer: Ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern. Jesus will. Jesus will mit uns Abendmahlsgemeinschaft, dass wir das immer wieder neu entdecken. Wir können dieses Geschenk des gebrochenen Brotes und des gegebenen Kelches gar nicht hoch genug denken. Die katholischen Schwestern und Brüder, sie haben die Praxis, es jeden Sonntag zu feiern. In der Reformation hat sich da manches verloren, sicherlich auch aus praktischen Gründen. Es gab evangelischerseits aber auch Phasen, da hat man fast nicht mehr Abendmahl gefeiert. An Karfreitag und vielleicht an Silvester. Gut, dass wir die Regel haben, im Normalfall einmal pro Monat. Gut, dass es aber nicht auf den Gottesdienst begrenzt ist, dass auch in Hauskreisen, zu Freizeiten, zu wichtigen Treffen, zu geistlichen wichtigen Momenten Abendmahl gefeiert werden darf. Da braucht es keinen Ordinierten dazu, auch wenn die kirchlichen Vorgaben so sind. Da braucht es das Herz dazu. Und für alle, die das im Hauskreis auch miteinander tun wollen, auf der Homepage ist eine Liturgie eingeordnet, dass man einen Leitfaden dafür hat. Jesus verlangt nach Abendmahl. Obwohl es eigentlich umgekehrt sein muss. Uns muss es verlangen. Wir brauchen es. Aber spüren wir diese Liebe, diese Sehnsucht von ihm nach uns, nach dir, nach mir? Nicht nach uns, den Gerechten, sondern nach uns, die wir alle ein Stück weit Erbe eines Verräters Petrus mitbringen, Judas mitbringen oder eines Verleugners Petrus mitbringen. Alle, die wir ein Stück weit Erbe der Angst mitbringen, davonlaufen, wenn es aufs Bekenntnis geht. Jesus nimmt sie alle mit hinein. Er will nicht die Gerechten am Tisch. Er ruft die Sünder. Aber er macht aus Sündern Gerechte. Nacht der Freiheit. Mahl der Freiheit. Das ist das andere. Gott ist souverän. In dieser ganzen Passionsgeschichte und die Fragen, was wäre, wenn Judas anders gemacht hätte? Wir können sie nicht lösen. Gott geht seinen Weg zur Rettung, zur Befreiung für uns. Aber das Abendmahl weiß eben auch um das Böse in uns. Deshalb brauchen wir doch diese Medizin zur Unsterblichkeit, dass wir heil werden. Der Psalmbeter, er hat es tief erkannt. Fast ein Abendmahlsgebet, Vorbereitung, bevor wir Brot und Wein empfangen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf gutem Wege bin oder auf Bösem. Das Unheilige und das Erlösungsbedürftige in meinem Herzen, das schreit nach der Heilung, nach der Impfung des Abendmahls. Was für ein Geschenk. Nicht in vorgefertigten Dosen, nicht über Warteschleife, nicht über Impfreihenfolge, sondern mit den weiten ausgestreckten Armen der Einladung Jesu. Kommt, alles bereit, Leben, Seligkeit, Ewigkeit. Jesus lässt sich nicht abschrecken. Auch das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. So viel Enttäuschung, die da mit am Tisch sitzt mit Jesus, das ist doch zum Davonlaufen. Bei denen, die über Monate, über Jahre bei ihm in der Schule, in der Lehre waren, haben sie so wenig gelernt. Aber Jesus hält das Böse aus, hält die Enttäuschung aus, hält die Verletzung aus, hält das Schweigen aus. Er hält aus und hält die so viel besser sein sollten, bei sich. hält uns, die wir so viel besser sein sollten, bei sich. Mich verlangt, mit dir und dir und dir das Abendmahl halten. Nicht, weil wir die Gerechten wären, sondern weil er uns Gerechtigkeit verleihen will. Weil er unseren Schaden gut macht. Wunderbar. Und so bindet das Abendmahl schließlich uns mit dem Gekreuzigten. Abendmahl ist Freispruchfest. Du wirst nicht mehr festgelegt auf das, was war. Das ist in unserem Leben fast immer so. Und das geht fast, ja, es geht bis zum allerletzten Tag. Selbst noch, wenn wir auf dem Friedhof stehen und Abschied nehmen müssen, dann wird zurückgeblickt mit gutem Recht. Was war in diesem Leben? Wir sind rückwärtsgewandt. Wir können über die Vergangenheit etwas aussagen. Der oder die oder ich war so und so. Das Abendmahl, da nimmt Jesus eine neue Zeit in die Hand. Er kann die Zukunft aufmachen. Jesus fragt nicht Petrus, was war bei dir? Judas, was war bei dir? Setzt eure Namen ein. Was war bei dir? Jesus sagt, und jetzt setzt wieder eure Namen ein. Ich weiß, was wird bei dir? Ich weiß, wie du sein sollst. Und ich bekomme es hin. Das Bild, auf dem die Herrlichkeit Gottes sich widerspiegelt. Das Abendmahl bindet uns an den Gekreuzigten. Den Jüngern wird dieser Weg durch die Tiefen der Trauer und des Todes ihres Meisters nicht erspart. Ob sich Petrus an diesem Abend oder dann hinausgehend zum Garten Gethsemane im Gebetskampf daran erinnert hat, dass er einmal so tief gefragt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Der Heilige, geschändet, gemartert, getötet. Das ist doch nicht zu glauben. Doch, das ist zu glauben. Plötzlich wird das Bild ein vollständiges. Aus dem Passamal, bei dem das Lamm fehlt, wird deutlich, das Lamm sitzt mitten unter ihnen, in der Mitte. Das Lamm, das dann am Ende als Löwe von Juda beschrieben wird. Nicht mehr der Gebrochene, sondern der Siegreiche, der den Tod überwunden hat und der uns beim Abendmahl Anteil gibt. Mit nur einem kleinen Stück Brot und einem kleinen Teil, zwei Beeren aus dem Weinstock. Aber so viel mehr. Arznei der Unsterblichkeit. Amen.